Mikrostinamis.
Hi und herzlich willkommen. Ich bin Alex Schmidt. Die heutige Sendung ist der Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer und dem deutschen Widerstand des 20. Juli gewidmet. Heute hörst du dabei die historische Audioproduktion Dietrich Bonhoeffer allein in der Tat ist Freiheit von Johannes Kuhn und Karl Würzburger. Den Namen dürft ihr nicht vergessen. Paul Schneider ist unser erster Märtyrer. Und das sagte Dietrich Bonhoeffer, als er vom Tod Paul Schneiders im KZ Buchenwald im Jahr 1939 erfuhr. Wer hätte jemals gedacht, dass auch Dietrich Bonhoeffer, der Theologe und Widerstandskämpfer, nur 4 Jahre später unter anderem ebenfalls ins KZ Buchenwald verschleppt wird? 2 Jahre danach fällt der Theologe dem Terrorregime der Nationalsozialisten im KZ Flossenbürg in Nordostbayern auf Befehl Hitlers zum Opfer. Dietrich Bonhoeffer wird am 4. Februar 1906 in Breslau als 6. von 8 Kindern des bekannten Nervenarztes Karl Bonhoeffer und seiner Frau Paula geboren. Dietrich hat eine Zwillingsschwester, die Sabine. Bonhoeffer entscheidet sich bereits als 13-Jähriger zum Erstaunen seiner Familie für evangelische Theologie und schließt sein Studium 1927 mit der Promotion ab. Es folgt das Vikariat in Barcelona. Er habilitiert sich, belegt ein Studienjahr in New York und arbeitet bis 1933 als Privatdozent und Studentenpfarrer in Berlin. Bonhoeffer engagiert sich in Berlin insbesondere für Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen. Als Regimegegner nimmt er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 1. Februar 1933 in einem Radiovortrag offen Stellung. Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gott. Diese Radioübertragung wird aufgrund der unmissverständlichen Kritik am nationalsozialistischen Führerprinzip abgebrochen. Im gleichen Jahr nimmt Bonhoeffer eine Auslandspfarrstelle in London an. 1935 kehrt er nach Deutschland zurück und übernimmt für die bekennende Kirche die Ausbildung angehender Pastoren. Er wird zu einem der führenden Theologen dieser kirchlichen Oppositionsbewegung. Nach der zwangsweisen Schließung des Predigerseminars führt Dietrich Bonhoeffer die Arbeit im Untergrund bis 1940 weiter. Er hält Kontakt zum militärischen Widerstand und wirbt bei den Alliierten für politische Unterstützung des Widerstands gegen Hitler. Am 5. April 1943 verhaftet ihn die Gestapo. Ohne Gerichtsverfahren bleibt er 2 Jahre in Gefängnishaft in Berlin. Und interessant zu wissen, dass gerade während dieser Zeit im Kerker seiner Gefangenschaft die bedeutendsten theologischen Werke Bonhoeffers entstehen. Dietrich Bonhoeffer war es übrigens, der über die ersten Massendeportationen von Juden berichtet. Die systematische Deportation der jüdischen Bevölkerung beginnt nämlich am 16. Oktober 1941 in Berlin. Nur wenige Tage später verfasst Bonhoeffer 2 Berichte für oppositionelle Militärs, um sie zur Eile für einen Putsch gegen Hitler anzutreiben. Bei diesen Dokumenten Bonhoeffers handelt es sich um die frühesten Zeugnisse von Judendeportationen in Deutschland. Anfang Februar 1945 wird Bonhoeffer in das KZ Buchenwald verlegt. Am 5. April 1945 ordnet Hitler die Hinrichtung aller noch nicht exekutierten sogenannten Verschwörer des 20. Juli 1944 an. Bonhoeffer wird Anfang April von Buchenwald nahe Weimar in Thüringen nach Flossenbürg in Ostbayern gebracht. Außer ihm sind 6 weitere Männer aus dem militärischen Widerstand im Arrestgebäude des KZ Flossenbürg inhaftiert. Am 19. Dezember 1944 datiert der letzte Brief Dietrich Bonhoeffers an seine Verlobte, Maria von Wedemeyer. Diesem Brief fügt er das Gedicht »Von guten Mächten treu und still umgeben« hinzu. Der Text ist heute ein weit verbreitetes Kirchenlied, von dem über 35 Vertonungen vorliegen. Ein Standgericht verurteilt wenige Monate später die 7 Männer wegen Hochverrats zum Tode. Die SS erhängt Dietrich Bonhoeffer am Morgen des 9. April 1945 im Hof des Arrestbaus. Erst 4 Monate später erfährt seine Verlobte und seine Familie von seiner Ermordung durch das Unrechtsregime der Nationalsozialisten. Das Todesurteil gegen Bonhoeffer und andere Widerstandskämpfer ist übrigens noch bis in die 1990er Jahre rechtsgültig, sodass er offiziell nicht als Verfolgter des Naziregimes anerkannt ist. Erst 1996 werden die NS-Unrechtsurteile aufgehoben und damit auch Bonhoeffer formal rehabilitiert. Dennoch wird Dietrich Bonhoeffer seit den 60er Jahren insbesondere für die evangelische Kirche, aber auch darüber hinaus zur Identifikationsfigur des christlich motivierten Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Zahlreiche Kirchengemeinden, Schulen und Straßen sind nach ihm benannt. Bonhoeffer wird von ganz unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen und aus ganz unterschiedlichen Kontexten rezipiert. Der Grund für seine große Wirkung ist die prophetische Klarheit seiner Gedanken und die Authentizität seines Zeugnisses. Es folgt nun hier im Radio ein Hörspiel der Autoren Johannes Kuhn und Karl Würzburger. Darin offenbart sich der Glaube an Gott als zentrale Motivation, unmenschliches Leiden zu bekämpfen und zu ertragen. Das Hörspiel trägt, wie gesagt, den Titel Dietrich Bonhoeffer – Allein in der Tat ist Freiheit. Die Erstveröffentlichung ist als Credo-Schallplatte 1960 erschienen. Ich habe eine digitale Version des Hörspiels in der Buchhandlung der Gedenkstätte Buchenwald während einer meiner Besichtigungen gekauft. Herzlichen Dank an den Medienverlag Kofeld Hörbücher für die Sendeerlaubnis.
Wir kommen Ihnen jetzt zu Punkt 5 unserer Tagesordnung. Umbenennung von Straßen nach Männern des 20. Juli. Die bei der letzten Sitzung gewählte Kommission schlägt folgende Namen vor. Sie finden sie in Ihrer Vorlage. Dietrich Bonhoeffer, Theodor Haubach, Adam Kuckhoff, Adolf Reichwein, Julius Leber, Wilhelm Leuschner. Will jemand dazu das Wort nehmen? Stadtverordneter Janssen.
Ist dem Magistrat bekannt, dass einige evangelische Pastoren unserer Stadt sich gegen eine Aufnahme Dietrich Bonhoeffers ausgesprochen haben?
Was haben die denn dagegen?
Sie sind nicht damit einverstanden, dass der Name Dietrich Bonhoeffers in dieser Umgebung von lauter Sozialisten erscheint. Und ich muss auch sagen, dass ich...
Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Ich habe hier den Durchschlag eines Briefes von dem Vater Dietrich Bonhoeffers an die Pastoren. Da schreibt er unter anderem, muss ich leider ablehnen. Mein Sohn ist mit lauter Verschwörern zusammen gestorben. Ich sehe nicht ein, warum ich daran etwas verfälschen sollte.
Aber wer ist denn dieser Dietrich Bonhoeffer?
Wer ist Dietrich Bonhoeffer? So fragte nicht nur der Stadtverordnete, so fragen heute viele, die seinen Namen hören. Hier einige Daten über ihn.
Dietrich Bonhoeffer, geboren am 4. Februar 1906 in Breslau, Sohn des geheimen Medizinalrates Dr. Karl Bonhoeffer, seine Vorfahren Pfarrer und Bürgermeister im Schwäbischen, aufgewachsen in Berlin mit 7 Geschwistern. 1923-24 Theologiestudent in Tübingen, danach Barcelona, New York. 1931-32 Privatdozent an der Berliner Universität und Studentenpfarrer an der Technischen Hochschule.
Er schreibt in diesen Tagen an seinen Freund:
Es sieht hier in Berlin verzweifelt aus. Es kann schon übermorgen alles drunter und drüber gehen. Nicht etwa, weil sich irgendetwas Großes ankündigte, sondern allein, weil etwas Morsches kaputt geht.
30. Januar 1933. Machtergreifung Adolf Hitlers.
Im Februar hat Dietrich Bonhoeffer noch einmal eine Rundfunksendung. Er kritisiert darin die Sehnsucht nach einem Führer, der zum Verführer werden muss, wenn er sich zum Abgott macht. Die Sendung wird abgebrochen.
1. April 1933. Boykott der jüdischen Geschäfte. 7. April 1933. Arierparagraf für den staatlichen Bereich durch das Gesetz der Wiederherstellung des Berufsbeamtentums.
Damit wurde von den Kirchenleitungen verlangt, alle Pfarrer ihres Amtes zu entheben, die jüdisch geboren waren. Das löste eine heftige Diskussion aus zwischen den deutschen Christen, einer nationalkirchlichen Bewegung, und den Bekenntnischristen, die sich allein an Gottes Wort gebunden wussten.
Die Kirche darf die Schöpfungsordnung Gottes nicht auflösen oder missachten. Solche Ordnung aber ist die Rasse. Darum muss die Kirche rassisch bestimmt sein.
Nein, die Kirche ist nicht die Gemeinschaft von Gleichartigen, sondern gerade von Fremden, die durch das Wort Gottes zusammengerufen sind.
Das deutsche Kirchenvolk kann die Gemeinschaft mit den Juden, die ihm politisch so viel Schaden getan haben, nicht mehr ertragen.
Aber gerade hier, wo Jude und Deutscher unter dem Wort Gottes zusammenstehen, bewährt es sich, ob Kirche noch Kirche ist oder nicht. Wie sagt die Bibel? Hier ist nicht Jude noch Grieche, sondern alle sind eins in Christus.
Nicht-Arier gehören nicht zur deutschen Reichskirche und sind durch Bildung eigener judenchristlicher Gemeinden auszuschließen.
Gegenüber einer Kirche, die den Arier-Paragraphen in dieser radikalen Form durchführt, gibt es nur noch einen Dienst der Wahrheit, den Austritt.
Die Formulierungen der Bekenntnischristen stammten zum größten Teil von Dietrich Bonhoeffer. Er erklärte:
Das ist doch die mindeste Forderung der Bibel in solchen Zeiten. Tu den Mund auf für die Stummen. Aber wie wenige wissen das heute noch?
Er war tief unglücklich über diese Situation in der Kirche. Er meinte sogar, diesem Kirchenregiment nicht mehr dienen zu dürfen und bewarb sich um die Pfarrstelle der deutschen Gemeinde in London. Wie unsicher er aber in seiner Entscheidung war, zeigt der Ausschnitt aus einem Briefwechsel mit Professor Karl Barth, damals in Bonn.
Ich fühlte mich den Fragen und Ansprüchen einfach äußerlich nicht mehr gewachsen. Das alles machte mir Angst, machte mich unsicher. Und da dachte ich, es wäre wohl Zeit, für eine Weile in die Wüste zu gehen und einfach Pfarrarbeit zu tun. Noch weiß ich nicht, wie lange es mich hier hält. Wenn ich wüsste, dass ich drüben wirklich gebraucht würde, es ist so unendlich schwer zu wissen, was wir tun sollen.
Professor Karl Barth antwortete ihm später:
Ich kann Ihnen nichts anderes zurufen. Schleunigst zurück auf Ihren Berliner Posten. Was heißt hier Stille des Pfarramts? Jetzt, wo Sie in Deutschland einfach gefordert sind. Warum sind Sie nicht dauernd dort, wo nun so viel darauf ankäme, dass ein paar beherzte Leute bei jedem großen oder kleinen Anlass auf der Wacht wären und versuchten zu retten, was zu retten ist? Sie sollen jetzt nur das eine bedenken, dass Sie Deutscher sind. Und dass das Haus ihrer Kirche brennt und dass sie genug wissen, es auch ausdrücken können, um zur Hilfe befähigt zu sein. Und dass sie mit dem nächsten Schiff auf ihren Posten zurückkehren müssen, nun sagen wir mit dem übernächsten.
Es war das übernächste Schiff, mit dem Dietrich Bonhoeffer nach Deutschland zurückkehrte. Hier erwartete ihn eine sehr wichtige Aufgabe. Die bekennende Kirche übertrug ihm eines der neu einzurichtenden Predigerseminare. Sie wollte ihre jungen Theologen nicht mehr auf die Seminare der offiziellen Kirche schicken, die in der Zwischenzeit gleichgeschaltet und deutsch-christlich geworden waren. In Finkenwalde in Pommern baute er dieses Seminar auf. Die gehorsame Entscheidung, die ihn zum Abbruch seines Aufenthaltes in London geführt hatte, versuchte er nun in der Arbeit mit den Seminaristen und Kandidaten der Theologie im Bereich des Alltags durchzuexerzieren.
Sind Sie zu beneiden, Bruder Bonhoeffer. Sie und Ihre Kandidaten.
Warum, Bruder Winkel?
Nun, so weit vom Schuss hier in dieser stillen pommerschen Landschaft, allen Anfechtungen der Welt entzogen. Wirklich, da lässt es sich gut Bekenntnislieder singen.
Sie täuschen sich, Bruder Winkert. Alle, die Sie da singen hören, waren heute in den Dörfern unterwegs, mit dem Zeugnis des Evangeliums. Sie haben Andachten, Kinderstunden, Gespräche gehalten. Sie haben kein Haus ausgelassen. Jetzt erst haben Sie das Recht, sich im Lied zu Christus zu bekennen. Als kürzlich einige liturgisch sehr interessierte Brüder uns für ihre Ideen gewinnen wollten, musste ich ihnen sagen, nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Allerdings...
Ihre Form der Ausbildung empfinde ich genau unserer Situation gemäß. Nur keine Zeit verlieren mit Meditationen und so weiter. Predigen, unterrichten, mit den Menschen diskutieren lernen, das ist jetzt notwendig.
Allerdings... Das wollte ich vorhin noch hinzufügen. Kann alle diese Arbeit nur wachsen aus einem Leben, das durch feste Gebetszeiten und Meditationen bestimmt ist, Bruder Winkert? Das haben wir hier entdeckt, dass nur der Glaubende gehorsam ist und nur der Gehorsame glaubt.
Wie soll man das verstehen?
Ich meine, dass unser Christsein heute nur in zweierlei bestehen kann. Im Beten und im Tun des Gerechten. Alles Denken und Reden wird daraus neu geboren werden müssen, aus diesem Beten und diesem Tun.
Beten und Tun des Gerechten. Das ist von nun an der Schlüssel zu dem Wesen, zu dem Handeln, zu den Entscheidungen Dietrich Bonhoeffers. Nur von daher ist wohl zum Beispiel auch seine pazifistische Einstellung zu verstehen, der er immer profilierteren Ausdruck gab. Es war auf der ökumenischen Konferenz in Farnö in Dänemark 1934. Er saß mit einem Schweden am Strand.
Was würden Sie in einem Kriegsfall tun, Herr Pastor Bonhoeffer?
Ich bitte darum, dass Gott mir dann die Kraft geben wird, nicht zu den Waffen zu greifen.
Sie wissen, was das bedeutet. In Ihrem Staat.
Ja. Sehen Sie, schon 1930 in New York hat mir der Pazifismus einiger amerikanischer Kommilitonen imponiert. Und dann hat mich das nie mehr losgelassen. Vor ein paar Monaten noch hoffte ich auf einen Besuch bei Gandhi. Er hat mehr von der Bergpredigt verstanden als viele Christen hier.
Ist das nicht... Verzeihen Sie bitte, dass ich so hart frage. Ist das nicht schwärmerisch gedacht?
Ich meine nicht. Christus will doch in uns, den Christen, Gestalt gewinnen, um durch uns der Welt zu dienen. Kann man da ernsthaft anders antworten, in den Fragen der Gewalt und des Krieges?
Und Sie meinen, damit in Ihrem Hitler-Deutschland durchzukommen?
Ich glaube, dass das Böse sich totläuft, wenn ihm nicht widerstanden wird. Es verliert seine Nahrung und verlischt.
Ein schwerer Weg, den Sie da vor sich haben.
Weil viele diese Haltung Bonhoeffers kannten, versuchten amerikanische Freunde, unter ihnen besonders Reinhold Niebuhr, ihn vor dem Schlimmsten zu bewahren. 1939 ergingen mehrere Einladungen an ihn. Er sollte an einem amerikanischen theologischen Seminar eine Gastdozentur übernehmen. Die bekennende Kirche gab ihn frei, um der ökumenischen Verbindung willen. Als er in New York eintrifft, reißt man sich um ihn. Man beglückwünscht ihn, dass er es vor dem sich abzeichnenden Krieg noch geschafft hat, herauszukommen. Man verwöhnt ihn, lässt nichts aus, um ihn dieses freie und reiche Land spüren zu lassen. Und Dietrich Bonhoeffer? Ist er mitgerissen, froh, entronnen zu sein?
Tagebuch, 13. Juni 1939.
Ich begreife nicht, warum ich hier bin, ob es sinnvoll war, ob das Ergebnis sich lohnen werde.
14. Juni.
Das kurze Gebet heute Morgen, in dem wir an die deutschen Brüder dachten, hat mich fast überwältigt.
15. Juni.
Die ganze Wucht der Selbstvorwürfe wegen einer Fehlentscheidung kommt wieder auf und erdrückt einen fast.
20. Juni.
Besuch bei Professor Leiper. Damit ist wohl die Entscheidung gefallen. Ich habe abgelehnt. Man war sichtlich enttäuscht und wohl etwas verstimmt. Für mich bedeutet es wohl mehr, als ich im Augenblick zu übersehen vermag. Gott allein weiß es.
28. Juni.
Die Zeitungsnachrichten werden immer beunruhigender. Ich kann mir nicht denken, dass es Gottes Wille ist, dass ich ohne besondere Aufgabe im Kriegsfall hierbleiben soll. Ich muss am erstmöglichen Termin reisen.
Christsein besteht im Beten und Tun des Gerechten. War das nicht auch hier die Triebfeder? Auf einem der letzten Schiffe, die vor Kriegsausbruch nach Deutschland fahren, bekommt er noch einen Platz. Professor Lehmann, Freund und Studiengenosse von 1930, versucht, ihn noch vom Schiff wieder herunterzuholen. Aber Bonhoeffer wehrt ab. Und am Abend des 9. Juli 1939 schreibt er in sein Tagebuch:
Seit ich auf dem Schiff bin, hat die innere Entzweiung über die Zukunft aufgehört. Ich kann ohne Vorwürfe an die abgekürzte Zeit in Amerika denken. Die Losung heute: Ich danke dir, dass du mich gedemütigt hast und lehrst mich deine Rechte. Psalm 119, Vers 71. Aus meinem liebsten Psalm, eines der mir liebsten Worte.
Dietrich Bonhoeffer kehrte Ende Juli nach Deutschland zurück. Pfarrer Helmut Traub, heute Stuttgart, damals Nachfolger von Bonhoeffer in der Predigerseminarleitung, erinnert sich noch gut, wenn er an diese Rückkehr denkt.
Und nun stand plötzlich Bonhoeffer da. Das war eigentlich programmwidrig, wenn ich so sagen darf. Förmlich fuhr ich heraus. Wie konnten Sie denn zurückkommen? Jetzt waren Sie glücklich da, mit Mühe und Not. Und nun stehen Sie wieder vor uns. Ich sehe noch das Bild vor mir, das damals aufgenommen wurde. Da steht Dietrich Bonhoeffer auf der einen Seite, der gelassen zuhört, seine Zigarette raucht. Auf der anderen Eberhard Bethke, sein bester Freund. Und ich in der Mitte und ich greife ihn an. Da sagt er, ich habe einen Fehler gemacht, als ich nach Amerika ging. Ich begreife das auch gar nicht mehr, warum ich das getan habe. Und aus späteren Zeugnissen wissen wir, dass bis kurz vor seinem Tode er es keinen Augenblick bereut hat, aus Amerika zurückgekommen zu sein. Warum denn, frage ich. Zunächst einfach deshalb, weil ich an meine jungen Brüder denke. Ich kann ihnen nicht fernbleiben. Aber dann ging es nicht nur um die jungen Brüder, sondern das ist sehr viel wichtiger. Ich kann, sagte er, Deutschlands Schicksal nicht von außen mit ansehen. Das ist mir unmöglich, dass ich draußen bleibe. Und wie sollte ich dann später am Wiederaufbau mitwirken? Ich muss die Prüfung, die jetzt über Deutschland kommt, unbedingt selber mitgemacht haben. Aber ich bleibe bei meinem Angriff und sage, Sie wissen doch, das ist alles verloren hier. Es kann von uns kaum einer am Leben bleiben. Darauf antwortete er, ich weiß genau, und das ist mir unvergesslich, ich weiß genau, ich stehe jetzt mit jedem von euch vor einer Wahl. Und die Wahl ist entsetzlich. Denn es gilt, in die Niederlage Deutschlands einzuwilligen, weil das die einzige Möglichkeit ist zu einer späteren Christlichkeit, späteren Freiheit. Und er fügte hinzu, und das ist mir unvergesslich, zur späteren Zivilisation in unserem Volk. Oder wir müssten in den Sieg Deutschlands einwilligen, in unseren Sieg, und dann die wirkliche Zukunft Deutschlands vertan haben. Christentum, Freiheit und Zivilisation. Und dann fügte er nach einiger Besinnung hinzu, ganz ruhig, seine Zigarette weiterrauchend, so, als habe er gar nichts Besonderes gesagt.
September 1940. Reichssicherheitsamt Berlin. Dem Lizenziat Dietrich Bonhoeffer wird ab sofort Redeverbot für das ganze Reichsgebiet erteilt. Grund: Volkszersetzung.
Dietrich Bonhoeffer wehrte sich, aber es bleibt bei dem Verbot. Auch jede schriftstellerische Betätigung wird ihm untersagt. Inzwischen hatte Dietrich Bonhoeffer die Verbindung mit den Kreisen des Widerstandes vertieft. Aber nicht etwa, weil er sich von diesem Staat an die Wand gedrückt fühlte. Es lag genau in der Linie jenes Christseins, das im Beten und Tun des Gerechten besteht. Höchstens, dass der Akzent jetzt in diesem Unrechtsstaat besonders auf dem Letzteren lag. Es geht um eine christliche Haltung, so kann er sagen, der es in unverkürzter tiefer Diesseitigkeit um die Verwirklichung der Gerechtigkeit Gottes auf Erden zu tun ist. So wurde er aktiver Widerständler, wie es sein Schwager Hans von Donani schon längere Zeit war.
Herein. Guten Tag, Dietrich.
Guten Tag, Hans.
Nun, was gibt's?
Sie haben mich wieder auf dem Kieker.
Und was ist es diesmal?
Aufenthaltsverbot für Berlin.
Dann wird es Zeit, dass wir dir einen Ausweis ausstellen. Hier in der Abwehr.
Und was soll ich tun für euch?
Dasselbe wie in den letzten Monaten. Material sammeln für den Prozess gegen Hitler, damit wir am Tag X durch Beweise des Rechts das Volk von dem Unrecht des NS-Staates überzeugen können.
Das ist keine schwere Aufgabe.
Übrigens, Oberst Oster wollte dich noch sprechen. Einen Augenblick bitte.
Ja.
Herr Oberst, Pfarrer Bonhoeffer ist bei mir.
Gut, ich komme sofort.
Du sag mal, hat eigentlich eure letzte Sache geklappt, wo ihr Juden getarnt als Agenten nach der Schweiz geschickt habt?
Ja, sie sind alle durchgekommen.
Gut.
Das ist Oberst Oster, Pfarrer Bonhoeffer.
Danke, Herr Oberst.
Guten Tag, Herr Pfarrer Bonhoeffer. Herr von Donani hat mir von Ihnen erzählt. Wir können Sie natürlich brauchen, Herr Pfarrer.
Dann setzen Sie mich nur ein, Herr Oberst.
Tja, wissen Sie, eigentlich geht es mir gegen den Strich, einem Pfarrer in der Abwehr. Wie, entschuldigen Sie, dass ich Sie so direkt frage, wie können Sie das verantworten, ich meine, vor Gott?
Ich weiß, was Sie meinen, Herr Oberst. Ich weiß auch, dass wer das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen wird. Diesem Richtspruch Gottes unterwerfe ich mich. Aber lassen Sie mich das mit einem Beispiel sagen. Ich weiß auch, dass wenn ein Wahnsinniger auf dem Kurfürstendamm sein Auto über den Bürgersteig steuert, dass ich dann als Pastor nicht nur die Toten beerdigen und die Angehörigen trösten soll, sondern ich muss hinzuspringen und den Fahrer vom Steuer reißen, wenn ich eben gerade an dieser Stelle stehe. Hitler, Herr Oberst, ist für mich dieser Mann. Deshalb muss er beseitigt werden, ob er erfolgreich ist oder nicht.
Ich danke Ihnen für diese Antwort, Herr Pfarrer.
Herr Oberst, Sie wollten doch noch wegen einer ganz bestimmten Sache...
Richtig, danke, Donani. Herr Pfarrer, Sie kennen doch Bischof Bell von Chester.
Ja, ich darf sogar sagen, dass wir sehr engen Kontakt miteinander hielten.
Umso besser. Wir haben Nachrichten, dass der Bischof nach Schweden reist. Und Sie sollen sich nun dort mit ihm treffen und ihm über unsere Widerstandsarbeit hier ausführlich berichten. Das soll der Bischof Bell seiner Regierung übermitteln. Wir müssen wissen, wie sich die Alliierten verhalten bei einem Aufstand gegen Hitler, ob sie nur gegen Hitler kämpfen oder gegen das ganze deutsche Volk. Mit einer entsprechenden Erklärung wäre für uns eine Schlacht gewonnen. Es hängt sehr viel von der Durchführung Ihres Auftrages ab, Herr Pfarrer. Wollen Sie diese Aufgabe übernehmen?
Sie können auf mich rechnen, Herr Oberst.
Die Mission Bonhoeffers hatte insoweit Erfolg, als sich Bischof Bell überzeugen ließ von der Stärke und dem Elan der Widerstandsbewegung. Er unternahm entsprechende Schritte bei Anthony Eden. Aber die englische Regierung misstraute der Ernsthaftigkeit der Widerstandsgruppen in Deutschland und lehnte eine dementsprechende Erklärung ab. Als Bonhoeffer davon erfährt, sagt er angesichts des Zweifels vieler, die nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll:
Wenn wir Christen zu sein beanspruchen, dürfen wir keinerlei taktischen Rücksichten Raum geben. Hitler ist der Antichrist.
5. April 1943. Verhaftung Dietrich Bonhoeffers.
Er kommt zunächst ins Militärgefängnis nach Tegel. Von dort schreibt er an seine Eltern:
Anfangs beschäftigte mich die Frage, ob es wirklich die Sache Christi sei, um deren Willen ich euch allen solchen Kummer zufüge. Aber bald schlug ich mir diese Frage als Anfechtung aus dem Kopf und wurde gewiss, dass gerade das Durchstehen eines solchen Grenzfalles mit all seiner Problematik mein Auftrag sei. Und wurde darüber ganz froh und bin es bis heute geblieben.
Hier nun in der Zelle entstehen seine Gedanken über die mündige Welt und die Aufgabe der Kirche ihr gegenüber. Und er schreibt:
Ich will also darauf hinaus, dass man Gott nicht an einer allerletzten heimlichen Stelle hineinschmuggelt, sondern dass man die Mündigkeit der Welt und des Menschen einfach anerkennt. Dass man den Menschen in seiner Weltlichkeit nicht madig macht, sondern ihn an seiner stärksten Stelle mit Gott konfrontiert.
Aus der Konzentration der Zelle und der Meditation über der Bibel formuliert er, wie Kirche in der Gegenwart lebendige Größe sein kann.
Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben, dem menschlichen Gemeinschaftsleben teilnehmen. Nicht herrschen, sondern helfen und dienen. Sie muss den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist, was es heißt, für andere da zu sein.
Aber die Zeit der kühnen Gedanken und tapferen Briefe ist befristet.
20. Juli 1944. Attentat auf Hitler. Es misslingt. Die Folgen bekommt Bonhoeffer bald zu spüren.
Die Haft wird verschärft. Er kommt ins Gestapo-Gefängnis. Die Nachrichten werden weniger. Bald hören sie ganz auf. Im Februar 1945 wird er nach dem KZ Buchenwald gebracht. Im April werden die Häftlinge nach Süden getrieben, bis nach Schönberg im Bayerischen Wald. Hier hält man sie in einer Dorfschule gefangen. Zum ersten Mal kein Gitter. Der Gefechtslärm der heranrückenden amerikanischen Truppen lässt heimliche Hoffnungen aufkeimen. Da geschah es. Es war Sonntag, der 8. April. Die Mitgefangenen hatten Dietrich Bonhoeffer gebeten, eine Andacht zu halten. Und er sprach eben das Schlussgebet.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.
Gefangener Bonhoeffer, fertig machen mitkommen.
Das ist das Ende. Für mich der Beginn meines Lebens.
Also los, kommen Sie, raus!
Im Morgengrauen des 9. April wurde Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg gehängt. Mit ihm starben Canaris, Oster und einige andere. Der Lagerarzt Dr. Fischer, 1943 vom Heer zur Waffen-SS überstellt, sagte über die letzten Minuten:
Als ich vor der Hinrichtung in den Arrestbau kam, sah ich in dem Raum neben der Wachstube, wo sich die Häftlinge entkleiden mussten, Pfarrer Bonhoeffer am Boden knien und beten. Die Innigkeit des Gebets und die ganze Haltung von Bonhoeffer hatten etwas Ergreifendes an sich.
Und der englische Fliegeroffizier Payne Best, Mitgefangener Bonhoeffers, schrieb später:
Bonhoeffer schien mir immer eine Atmosphäre von Glück und Freude über jedes geringste Lebensereignis zu verbreiten und von tiefer Dankbarkeit erfüllt zu sein für die bloße Tatsache, dass er lebte. Er war einer der sehr wenigen Menschen, die ich jemals getroffen habe, für die Gott wirklich und immer nahe war.
Dietrich Bonhoeffer wird 1906 in Breslau als sechstes von 8 Kindern geboren. Bonhoeffer entscheidet sich als 13-Jähriger zum Erstaunen der Familie für evangelische Theologie. Später arbeitet er unter anderem als Privatdozent und Studentenpfarrer in Berlin. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 1. Februar 1933 nimmt Bonhoeffer in einem Radiovortrag offen Stellung. Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gott. Diese Radioübertragung wird aufgrund der Kritik am nationalsozialistischen Führerprinzip abgebrochen. Bonhoeffer ist Teil der Bekennenden Kirche, einer kirchlichen Oppositionsbewegung. Dort übernimmt er die Ausbildung angehender Pastoren. Er ist gleichzeitig einer der führenden Theologen der Bekennenden Kirche. Dietrich Bonhoeffer berichtet über die ersten Massendeportationen von Juden. Die systematische Deportation der jüdischen Bevölkerung beginnt am 16. Oktober 1941 in Berlin. Wenige Tage später verfasst Bonhoeffer 2 Berichte. Bei diesen Dokumenten handelt es sich um die frühesten Zeugnisse von Judendeportationen in Deutschland. Am 5. April 1943 verhaftet ihn die Gestapo. Ohne Gerichtsverfahren bleibt er 2 Jahre in Gefängnishaft in Berlin. Dort entstehen die bedeutendsten theologischen Werke Bonhoeffers. Vom 19. Dezember 1944 datiert der letzte Brief Dietrich Bonhoeffers an seine Verlobte Maria von Wedemeyer. Diesen Brief an Maria fügt Dietrich sein Gedicht »Von guten Mächten treu und still umgeben« hinzu. Anfang 1945 wird Dietrich ins KZ Buchenwald verlegt. Im Frühjahr des Jahres 1945 ordnet Hitler die Hinrichtung im KZ Flossenbürg an. Erst 4 Monate nach seiner Ermordung erfährt seine Verlobte davon. Bonhoeffer wird heutzutage von unterschiedlichen Menschen rezipiert. Der Grund für seine große Wirkung ist die prophetische Klarheit seiner Gedanken und die Authentizität seines Zeugnisses. Und das war eine weitere Ausgabe der Sendereihe Micros Dynamis. Du hörtest heute das Hörspiel Dietrich Bonhoeffer, Allein in der Tat ist Freiheit. Die Erstveröffentlichung ist 1960 erschienen, und zwar als Credo-Schallplatte. Das hat man, denke ich, heute herausgehört, diesen Sound einer Schallplatte im Zeitalter von digitalen Medien. Damit wurde übrigens 1960 eine neue Weise der Verdeutlichung der biblischen Botschaft gewagt, die den modernen Hörer ansprechen sollte. Das Hörspiel auf einer Langspielplatte. Und das wurde damals wahrscheinlich nicht von allen mit großer Dankbarkeit begrüßt, dass nämlich neue Wege, Gottes Wort zu verdeutlichen, gewagt wurden. Der Verlag selber sagte damals, dass die Platten in keiner Weise das persönliche Wort des Pfarrers ersetzen können. Sie wollen als Ausgangspunkt für ein Gespräch ein gemeinsames Erleben vermitteln. Das heutige Hörspiel ist jedenfalls im Zuge dieser Initiative entstanden. Danke an den Medienverlag Kofeld Hörbücher für die Sendeerlaubnis für unser christliches Radioprogramm. 2 Bibelverse habe ich noch für dich und für deinen Sonntag mit Micros Dynamis. Einmal Jeremia 4, Vers 14. Wasche dein Herz von der Bosheit, auf das dir geholfen werde. Wie lange wollen bei dir bleiben deine heillosen Gedanken? Und die 2. Bibelstelle ist aus dem Lukas-Evangelium 3, Vers 8. Johannes sprach, bringt also Früchte, die der Umkehr entsprechen. Und noch ein Zitat dazu. Isaak von Ninive sagte, wer seine Sünde erkennt, ist größer als einer, der Tote auferweckt. Wer eine Stunde lang seine Sünden wirklich beweinen kann, ist größer als einer, der die ganze Welt belehrt. Wer seine eigene Schwäche kennt, ist größer als der, welcher die Engel schaut. Mit diesen Worten verabschiede ich mich bis nächste Woche zur gleichen Sendezeit. Ich bin Alexander Schmidt, DWG Radio.
Migros Dynamis. Eine kleine Kraft.